Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaele, du warst ja in einer Modeschule. Ja. Hast du jemals ein Dirndl genäht?
Nein, ein Dirndl habe ich nicht genäht, aber einen Trachtenanzug und ein Trachtenkostüm für mich selber. Für die Hochzeit meiner Tante damals.
Wir waren heute bei der Zilli und die hat nicht nur für über 100 Puppen Kleidungen genäht, wo sie die Puppen auch selbst gemacht hat, sondern sie hat ein Dirndl für den Ort entworfen, in dem sie lebt.
Genau, ganz ein schönes Dirndl mit einer ganz besonderen, Stoff, den sie sogar selber gewebt und entwickelt hat. Also ganz, ganz besonders. Das gibt's nur in St. Radegund. Und sie hat aber noch ganz, ganz viel mehr gemacht. Sie macht Seifen, sie hat Alpakas. Was hat sie noch gemacht?
Sie hat als erstes den Führerschein gehabt in ihrem Dorf und hat alle durch die Gegend geführt. Und sie hat zu uns gesagt, es gibt so viel, was sie interessiert. Ihr Lebenszeit reicht quasi fast nicht, weil es kommt immer was Neues. Ja, was das alles ist, das hört sie in dieser Folge. Wir haben Mitte April, kurz vor Ostern, und sind heute in Willersdorf bei der Zilli Möstl, die, ich gestehe es, meine Nachbarin ist. Und ich habe vor kurzem gemeinsam mit ihr einen Text über sie geschrieben. Ich kenne sie noch nicht lang, seit 3 Jahren, und sie ist für mich eine der mutigsten Frauen, weil du, liebe Zilli, so wahnsinnig vielseitig bist. Du bist eine Energiebombe, unglaublich, und das für dieses Alter, das wir gerade besprochen haben, ich will nicht sagen, wie alt du bist, das entscheidest du selbst.
Nein. Es ist nicht so wichtig, meine Meinung.
haben wir gerade drüber.
Genau. Ja. Und die Zilli ist täglich bei ihren Alpakas, sie hat einen Garten, sie stellt Seifen her, sie webt und macht wunderbare Stoffe, sie hat, das ganze Haus ist voll mit Puppen, die sie selbst hergestellt hat.
Blumen.
Genau. Sie war zeitlebens auch aktiv berufstätig. Sie hat einen Dirndl-Nähkurs hier im Ort angeboten, hat das Radegunder Dirndl erfunden, kreiert, und das gibt's offiziell im Heimatwerk. Also wahnsinnig viel, über das wir heute in unserer Stunde reden müssen. Und wir freuen uns sehr, dass wir bei dir sein dürfen, liebe Zilli.
Und ich freue mich auch, dass ihr da seid.
Und zum Reinkommen haben wir so schöne Schachtel mit ein paar Fragen drinnen, und du darfst jetzt eine ziehen und diese beantworten.
Da muss ich einfach eine ziehen.
Genau.
So, ja, das ist ja schön. Ha! Achso, das steht wirklich da.
Kannst du das lesen oder soll man das vorlesen? Die Handschrift.
Du weißt, ich
weiß, dass ich von einer glaubst du an Schicksal, ist die Frage.
Schicksal. Ich weiß nicht so recht. Alles ist, kann man nicht Schicksal nennen. Es gibt es vielleicht schon, aber ja. Ich weiß es nicht. Man nennt so vieles Schicksal. Und manches Mal wird es auch selbst produziert irgendwie. Aber ob es ein Schicksal gibt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Weil ich eigentlich immer Glück gehabt habe in meinem Leben.
Okay.
Ich habe viele Sachen angefangen und es ist mir alles gelungen. Und ich hab zwar auch negative Dinge erlebt, genug, aber das kann man nicht Schicksal nennen. Das ist einfach, ja, das ist einfach so.
Fangen wir am Anfang an, Zilli. Wo bist du hier in Willersdorf geboren? Erzähl uns doch,
Ich bin in Kumberg geboren, in Grubberg bei Kumberg. Da war die Mama noch zu Hause. Ich bin ein lediges Kind. Und meine Mama hat dann 3 Jahre später geheiratet, aber nicht meinen Vater. Und ist dann herauf, also nach Willersdorf gezogen. Und da bin ich in Willersdorf aufgewachsen. Und ich kenne das Dorf gut genug. Ja, und bin auch in Radegund in die Schule gegangen. Ja, es war nicht immer leicht am Bauernhof. ja, das könnte man vielleicht Schicksal nennen, wenn es einem irgendwo hintreibt, ne? Was man einfach vielleicht unter Umständen nicht so wollte oder doch. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das Schicksal ist. Nein, es ist einfach so gekommen. Die Mama hat eben nach Willersdorf geheiratet und ich habe mich immer wohl gefühlt in Willersdorf. Außer mit meinem Stiefvater habe ich mich nicht ganz so gut verstanden. Aber es gab vieles andere. Und meine Mama war eine goldene Frau. Also die hat mich immer in Schutz genommen und es hat immer alles passt. Und ich bin auch so durchs Leben gekommen. Und ich hab eigentlich mich vielleicht dort den starken Willen. Weil immer wenn man auf Widerstand stoßt, dann, ja, wenn man es nicht unbedingt so haben möchte, dann wird man stärker und wird man einfach ja, ein bisschen, ja, möchte man es just damit durchziehen, oder?
Mhm. Kannst du dir an irgendeine Geschichte deiner Kindheit erinnern, wo du irgendwas durchgesetzt hast oder durchgezogen hast?
Ja, allerhand gab es da. Meine Güte, mein Bruder war um 3,5 Jahre jünger als ich und ich habe halt immer müssen auf ihm schauen und also halt schauen, dass ihm nichts passiert, weil er ist ja der Jüngere und ich war ja die Ältere, die aufpassen muss, ne? Da sind wir halt Erdbeer backen gegangen und ganz runter zum Sausenk in Krom und da war der Bach. Also wir haben den Bach überqueren müssen. Mhm. Natürlich ist mein Bruder im Bach reingeflogen, hat sich den Fuß gebrochen und wir haben nächsten Tag ist die Mama mit ihm ins Krankenhaus. Nein, ich glaube, das war gar nicht der Fuß damals. Das war, glaube ich, die Hand war es. Entschuldigung, das war noch nicht der Fuß. Der kam erst irgendwann später. Nein. und die Mama hat mit ihr am nächsten Tag mit ihr ins Krankenhaus gefahren und ich hätte Schulausflug gehabt. Ich habe müssen daheim bleiben, strafweise. Das war ein Erlebnis, was mich geärgert hat. Ja. Mhm. Aber es war einfach so. Es war schon streng, irgendwie war es streng, aber trotzdem, ich habe den Bauernhof trotzdem ganz gern gehabt, ich habe die Tiere gerne gehabt, immer, also es war viel Arbeit mit den Tieren, ja, aber es hat schon passt. Und ich finde heute, also nachträglich, finde ich es ganz, ganz toll, auf dem Bauernhof aufgewachsen zu sein. Weil man lernt sämtliche Berufe. Man muss am Bauernhof alles kennen. Also man muss mit den Tieren umgehen können, man muss Tierarzt spielen manchmal. Man ist einfach so mit den Tieren vertraut und nicht nur. Es ist ja ganz, ganz viele verschiedene Arbeiten, die man ansonsten nicht lernen würde, was man am Bauernhof lernt. Zum Beispiel, wenn ein Schwein geschlachtet wird, es wird alles verarbeitet, bis zum letzten Bröckel Fleisch, es wird alles, muss man alles selber machen. Also, ich meine, das kommt schon ein Schlechter, der das aufarbeitet, aber dann, zum Beispiel, wir haben da, ja, daheim alles, wir haben alles gemacht, ob es jetzt das gute Frischfleisch ist ja schon eingefahren worden, aber die Selchte ist auch entweder eingesalzen worden, das zum Söchen, und das ganz frische zum Beispiel, ja, das geringere Fleisch, das wurde verarbeitet zu Sulz oder Leberpastete und solche Dinge. Und Brot backen musste man können, man musste einen Brotteig kneten können. Also ja, es gibt da vieles, also viele Arbeiten, die man am Bauernhof einfach lernt und die einen später im Leben auch eigentlich immer wieder unterkommen und gut zu gebrauchen sind.
Mhm. Du hast gesagt, du bist in Radegund in die Schule gegangen.
Ja.
Hast du dann, oder keine Ahnung, welchen Beruf hast du nach der Schule ergriffen? Wie bist du dorthin gekommen?
Das war ja das war mein großes Problem. Ich wollte einfach ich durfte nicht einmal in die Hauptschule gehen. Ich bin 8 Jahre Volksschule gegangen. Und wir haben Gott sei Dank tolle Pädagogen in Radegund gehabt. Also wir haben so tolle Lehrer gehabt. Also das war phänomenal. Also ich habe halt einfach alles aufgesaugt, was immer nur zum Lernen war. Und ich habe ein Zeugnis, immer eines vom Besten gehabt. Also ich wäre wirklich gerne in die Schule weitergegangen und hätte gerne Handarbeitslehrerin werden mögen. Was ist passiert? Ich hab nicht dürfen, dann am Bauernhof gearbeitet und wenn ich fortgehe, also das war vom Stiefvater nicht, wurde nicht genehmigt und so habe ich halt dann gewartet, also bis ich wirklich geheiratet habe und dann, also als wir geheiratet haben, dann bin ich zu den Schwiegereltern gezogen zuerst und dann haben wir da unser Haus gebaut. Mhm. Und von dort, und bin dann gleich in die, also schon vorher in die BVA arbeiten gegangen. Mhm. Und da war ich eigentlich auch Mädchen für alles. Angefangen hat's mit Stubenmädel, Küche, Service. Und dann später bin ich dann in die, ins Magazin gekommen, als mir das große neue Heim gebaut ist worden. Dann war ich Magazinörin und dann später bin ich in die Rezeption gekommen und dort bis zur Pension. Also, aber ich habe einfach verschiedene Schritte im Haus durchgemacht und es hat immer alles passt. Ich bin mit den Leuten gut zurechtgekommen, mit den Kollegen und auch mit den Vorgesetzten und es ich habe mir eigentlich nicht schwer getan. Und nebenbei habe ich halt immer daheim genug gearbeitet, also nicht nur. Ja, also, und dann, ja, so war's. Und als ich in Pension gegangen bin, und dann war es halt natürlich schön für mich, weil dann endlich einmal Arbeit weg, obwohl ich immer gern gearbeitet habe. Und ich bin einfach aus dem Haus raus, habe hinter mir den Vorhang zugezogen, Ende, und bin in kein Pensionsschock, habe keinen Pensionsschock erlitten. Dafür hatte ich keine Zeit von vornherein. Ja, und habe mich halt Hobbys habe ich immer schon gehabt. Die haben mich ein ganzes Leben lang verfolgt. Und ja, also mit Langeweile gab's nicht, weil die Mama und mein Bruder, für denen habe ich genug Arbeit gehabt, weil mein Bruder ist dann krank geworden, hatte Schizophrenie, konnte die Wirtschaft nicht übernehmen. Und dann hat mein Stiefvater halt so weitergehustet, bis er gestorben ist. Und dann haben wir die Wirtschaft übernehmen müssen, weil wir wollten nicht, dass die Mama und dass sie einfach so irgendwie allein, also wir hätten sie ins Haus holen können, aber das ging deswegen nicht, weil mein Bruder so ein starker Raucher war. Ja, und so haben wir halt das so erledigt, dass wir den Grund übernommen haben. Haben natürlich die Tiere also weggegeben, also nur mehr einfach stillgelegt. Ne? Und weil wir beide Ort berufstätig waren. Mein Mann hat die Tankstelle gehabt im Ort und also ja, und vorher war er Lohnbuchhalter in Pesch Radiatorenwerk. Also wir waren immer beide berufstätig. Und dadurch wir haben es aber übernehmen müssen und haben halt dann das Beste draus gemacht.
War er schon in deiner Pension oder noch davor, dass ihr das übernommen habt?
Na, da haben wir schon noch beide gearbeitet. Mhm. Ja.
Vorher ist die BVA gefallen, also für diejenigen, die zuhören, es gibt hier im Ort eine Kuranstalt und das ist das, wo du eben gearbeitet hast, das ist diese BVA-Anstalt, gell?
Ja. Und die Herz- und Kreislauf-Heilstätte.
Genau.
Mhm. Ja.
Quasi um nochmal irgendwie in diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du da warst, aber du hast mir mal erzählt, dass du die erste Frau im Dorf war, die einen Führerschein gehabt hat.
Ja, das stimmt. Und zwar, mein Stiefvater hat ein Problem mit den Augen gehabt und konnte keinen Führerschein machen. Also er hat nur mit einem Auge gesehen. Und deswegen habe ich mit 18 schon den Führerschein gemacht. Und eben, weil wir es für einen Traktor gebraucht haben, ja, es ist ja eigentlich, der Traktor ist ja erst ins Leben, in die Landwirtschaft gekommen. Das war schon sehr, sehr spät. Da war ich dann schon... Also als wir einen Traktor bekommen haben, war ich dann so irgendwie schon aus der Schule. Und dann haben wir der Onkel immer gefahren inzwischen. Und dann war es halt schon höchste Zeit, dass ich den Führerschein mache. Und habe natürlich dann den LKW-Führerschein gemacht, weil ich wollte nicht mit dem Traktor in der Stadt vielleicht einen Führerschein. Das war mir gedacht, na, das geht nicht. Und habe den LKW-Führerschein gemacht und dadurch habe ich für den BKW und LKW, also da habe ich alles in der Tasche gehabt. Ja, und wie gesagt, das war nachher nicht nur, dann hat auch gleich, also bald drauf, hat dann der Stiefvater ein Auto gekauft, ein gebrauchtes, und da bin halt ich gefahren damit, und dann war ich Taxi fürs ganze Dorf. Weil es gab damals ja noch ganz wenige Autos. Es hatten in Radegund, also der Geschäftsmann, der Zierler damals, also der Kaufmann, und vom Lamprecht Gasthaus, der Chef hatte ein Auto, also es waren vielleicht ja, drei, vielleicht waren es vier. Der Arzt natürlich, ist klar. Und es waren halt noch wenige. Und bei uns im Dorf gab es noch keines. Und da haben halt wir das erste Auto gehabt und dann hatte ich dann Taxi gewesen. Dann, wenn irgendwo Hochzeit war oder wenn Firmung oder solche Anlässe waren, und dann habe ich halt müssen fahren, war nicht unangenehm, war immer schön. Und heute, war für mich ein freier Tag, praktisch.
Und heute trifft man dich entweder mit dem Tesla durch die Gegend fahrend oder mit deinem gelben Oldtimer.
Ja, oder mit meinem Traktor, auch oder mit meinem alten Traktor. Ja, den Oldtimer, den habe ich noch. Mit dem bin ich wirklich in jungen Jahren, habe ich mit dem Traktor alles gemacht. Ferguson, ein toller Traktor war das, weil da war ja zuerst war immer nur der Steirer, der Duft, Duck, der einfach, ja, das älteste Modell von allen halt. Und dann der Ferguson, das war schon ein toller Traktor. Und mit dem bin ich durch die Gegend geflitzt und habe alles transportiert, was zum Transportieren war. Und ich bin am Acker genauso die Felder umgebaut und alles. Also ich war am Traktor auch zu Hause und ja. Das ist eben das, was man in der Landwirtschaft einfach braucht. Und wie gesagt, dass man alles lernt, und also auch nicht alles, aber vieles lernt, aber halt leider nicht in die Schule gehen durfte und nicht weiterlernen durfte. Und das hat mir schon sehr gefehlt, muss ich schon sagen. Also wirklich, fehlt mir heute noch, also wenn ich zurückdenke, aber fehlt mir eigentlich nicht, weil ich ja meine ganzen Dinge, die ich erlernen wollte, habe ich ja so geschafft. Das habe ich entweder abgeschaut oder ja so lange gearbeitet, bis ich es einfach selber können habe. Also was immer.
Also hast du dann während dem Arbeiten dann geschaut, also wie würde es weben oder wie bist du
rangegangen? Das war eine interessante Geschichte. Meine Mama wurde von meiner Großmutter in die Webschule geschickt und hat eben das Weben das war in Bründl in St. Martin erlernt. Und ich war Kind, aber die Mama war schon verheiratet. Der Webstuhl, also die Mama hat ganz viele tolle Stoffe gewebt, aber nur solange sie zu Hause war in Kumberg. Und dann später stand halt der Webstuhl doch noch in der Stube und das haben die Tanten gewebt und das, also verschiedene andere. Und ich, wenn es ein bisschen, wenn ich bei der Oma war, in den Ferien und so, da war ich halt auch am Webstuhl dabei gesessen und geschaut, was da gemacht hat. Und das hat mich immer fasziniert, hat mir gefallen. Und der wurde dann aber zusammengelegt, der wurde dann abgebaut und wurde nicht mehr gebraucht. Und später, viel später, haben wir wieder aktiviert. Da meine Schwägerin, die zufällig auch meine Cousine ist und eben von der gleichen Familie, also vom Bruder von meiner Mama, der ja damals sogar den Webstuhl gebaut hat mit dem Nachbarn. Es waren ja, denkt einmal, es waren ja noch ganz andere Zeiten. Es gab kein Telefon, nicht einmal, also nicht vom Handy braucht man gar nicht reden. Also es war halt noch total anders. Und da ist man halt im Winter am Webstuhl gesessen und und die hatten ja früher nicht alles so greifbar wie heute. Man geht ins Geschäft und kauft sich das ein. Das hat ja nichts gegeben. Das war so nach dem Krieg. Und da haben die alles selber gemacht. Die haben alles selber gewebt. Die Mama hat Mantelstoffe, wie gesagt, auch Dirndlstoffe und die verschiedensten Dinge, also die ganze Bettwäsche, alles haben die selber gewebt. Die haben alles gehabt. Also dann ist es trotzdem immer ganz gut gegangen. Ja, und so habe ich halt das Leben halt immer fasziniert. Und ich habe halt dann später, eben wie die Lissi und ich zusammen den Webstuhl wieder zusammengestellt haben und dann haben wir angefangen mit den Teppichen und ja, und dann wurde mir das schon fad. Und die Teppiche eben haben wir schon genug. Und dann ist es halt weitergegangen. Und dann habe ich halt mit den Stoffen angefangen, ne? Und web heute. Und heute web ich Kuscheldecken von einer Alpaka-Wolle. Mm. Und das ist ja ganz was Feines. Ja. Die ist wirklich, wirklich angenehm. Ja, und.
Wann hast du dein erstes Dirndl und deinen ersten Dirndl-Nähkurs gemacht?
Den ersten? Puh. Also ich habe 25 Nähkurse abgehalten. Also das heißt, 25 Winter sind es, weil das ein Nähkurs immer einen ganzen Winter gebraucht hat. Immer 10 Abende und also einmal in der Woche. Und man hat, also das, und das war nicht immer die Dirndl so in so aktuell. Es war zwischendurch waren wieder Zeiten, wo keine Dirndl getragen wurden oder wollte man, aber ich hatte auch keine Nähkurse mehr. Braucht. Und das war Ruhe, Gott sei Dank, ne, manchmal, weil es ja doch für mich zusätzlich Arbeit war. Aber das habe ich nebenbei beim Arbeiten gern gemacht, trotzdem.
Wie viele Teilnehmer waren denn bei einem Kurs?
Wie?
Wie viele Teilnehmerinnen waren
bei einem Kurs? Mindestens 10. Mhm. Also 10 waren, ich wollte mal sagen, habe immer gesagt, ja 10 möchte ich gerne, also nicht mehr. Manchmal waren es auch 17, 18 und fast 20.
Also, habt ihr das dann gemacht? Also in welcher, also in einer Schule oder?
Wir haben das, wo wir das gemacht haben, mit dem Musikheim zum Beispiel, da gibt's einen Raum, der einfach Zeit, also wenn irgendwas zu besprechen, für Besprechungen war, also der Raum war eigentlich, den haben wir eben nur einmal in der Woche gebraucht, ne, das haben wir eben im Musikheim machen können, und ich habe auch in St. Kathrein Dirndl-Nähkurse gemacht, ich habe auch beim Kreuzwirt oder, ja, also in verschiedenen Einrichtungen, also immer wo halt danach gefragt wurde. Angefangen hat das mit dem Dirndl-Nähen, ja, das war ja ganz interessant. In meiner Arbeitszeit, als ich im Service war, da habe ich sonntags immer ein Dirndl angezogen, weil das einfach für mich war das einfach schöner, wenn ich im Dirndl arbeite und die Patienten haben immer Freude damit gehabt, also die haben das immer bewundert. Und meine Kolleginnen, meine Güte, du hast immer so schöne Dirndl, du kannst nicht mit uns einmal einen Nähkurs machen. Heue, heue, haben wir gedacht, na gut, fangst du, habe ich doch, so hat das angefangen. Mhm. Einfach, ich hatte ja nicht einmal die Zeit dann, ja, Kind, Haus bauen und arbeiten gehen. Also habe ja nicht die Zeit gehabt, es gibt ja so einen Nähkurs, Leiterkurse. Mhm. Und eben in St. Martin konnte ich nicht, wann hätte ich denn sollen, also in der Arbeit. Und also dann habe ich auch manchmal Wechselschicht gehabt, also Spätdienst, Frühdienst und das hat sich halt nicht, hätte sich nicht vereinbaren lassen. Habe ich halt so angefangen, haben wir halt gemacht. Ja, ich habe halt alles zugeschnitten und denen alles vorbereitet, so dass sie gleich zum Nähen, zum Heften und zum Arbeiten anfangen haben können. Mhm. Und das hat funktioniert. Und ich habe halt dann immer das geschaut, wie es passt, also kontrolliert und dann ausgeschnitten und dort und da und überall weitergeholfen, wenn irgendwer nicht so richtig das Nähen nicht so konnte. Und dann habe ich halt eingegriffen und habe halt selber was gemacht. Und beim Zuschauen haben sie dann halt auch wieder was gelernt. Ja, eigentlich sind wir auch wieder dort. Wozu hätte ich es lernen sollen? Es ist auch so gegangen. Ich habe es auch so geschafft. Ne? Ich habe es einfach selber mir selbst beigebracht, kann man nur so sagen. Bin halt, wenn ich irgendwas nicht gewusst habe, bin ich ans Heimatwerk gegangen und habe mir die Sachen angeschaut, wie das gehört. Und dann habe ich es halt so.
Und die Schnitte hast du auch vom Heimatwerk?
Siehst du, da habe ich jetzt was auslassen. Schnittzeichnen habe ich schon gelernt, und zwar in der Hauswirtschaftsschule, die hatten wir in St. Radegund am Pfarrhof. Mhm. Da gab es im Winter eine Haushaltungsschule. Mhm. Das war nach der Volksschule. Das war sehr, sehr, sehr wichtig für mich, weil da habe ich wirklich Schnittzeichnen gelernt. Und Ja, also und ganz, ganz vieles. Also, ja.
War das Puppenmachen, bevor du die Dirndl gemacht hast? Oder nein. Danach quasi? Wann hast du dafür Zeit gefunden?
Da habe ich, wahrscheinlich gerade einmal zur Zeit keine Nähkurse gehabt. Aber nicht, dass du das sehen.
Wie bist du denn gekommen? Hast du das irgendwo gesehen? Oder
ja, warum natürlich. Die haben mir so gefallen, weil es bei Ausstellungen habe ich es gesehen und dann wollte ich das halt können. Also, ja, und habe es halt probiert. Da habe ich schon einen Kurs absolviert und eben am Abend halt und habe das gelernt, das Malen und das. Es ist ja, Puppen machen ist sehr, sehr viel Arbeit. Mit der Porzellanmasse umzugehen. Das ist nicht so einfach. Es gibt ja Formen für die Köpfe und auch für die Körperteile. Aber man muss das sorgfältig eingießen und wieder ausgießen und dann schleifen und brennen. Und ja, es ist ein breiter Weg. Aber ich habe es mir halt auch mit einem Kurs und dann halt gearbeitet, daran versucht, gemacht und es ist gelungen.
Kannst du Schätzung abgeben, wie viele Puppen du gemacht hast in deinem Leben?
Oh, es war nur eine gewisse Zeit. Und zwar, das war zwischen 80 und 2000 habe ich Puppen gemacht, 20 Jahre.
Ja.
Und
nicht wie viele?
Und nicht länger, bitte?
Wie viele?
Sicher über 100, einige über 100, weil so circa 60, 70 habe ich selber daheim und verschenkt habe ich sehr viele und auch einige verkauft. Also so zu Geburtstagsgeschenke und ja, oder Sammler, ja, echte Porzellanpuppen, die kann man ja immer, die haben ja ihren Wert und die sind, kann man immer verkaufen. Also wenn sie wirklich echt original nach. Also ich habe nur Reprodukte gemacht, weil so reproduziert, weil man die alten, also es wurden die alten, die was vor 100 Jahren gemacht wurden, hat man dann wieder Formen nachgebaut, nach diesen Puppen und diese Formen konnte man kaufen und dann konnte man sie ganz gleich nachmalen. Also das war sehr, sehr genaue Vorschriften. Also ich kann von jeder Puppe sagen, wie sie heißt und wie sie und welche Firma sie produziert hat. Und ja, es war halt auch so ein Hobby, ein Spähen.
Und wie bist du, oder wie hat sich dann das St. Radegunder Dirndl entwickelt, oder was hat das für Merkmale?
Das Radegunder Dirndl, das ist etwas, was mir ganz besonders am Herzen gelegen ist, und zwar schon viele, viele Jahre. Und zwar habe ich das eben durch die Nähkurse, ist mir einfach eingefallen, also welche Art Dirndl am einfachsten zu nähen ist und praktisch ist und sehr gut gefallen könnte. Also ja, und da habe ich halt immer einen gewissen Schnitt. Den Schnitt hatte ich immer im Auge, weil der ist wesentlich, die Musik trägt, also unsere Musikerinnen tragen alle das Radegunder Dirndl und es ist so praktisch, weil Junge, es scheiden welche aus und es kommen Junge nach. Und dann musst du dich verändern. Und wenn du einen genauen Einnäher hast, dann ist das immer ziemlich schwierig. Aber so ist es, der Brustteil ist gezogen und es passt dann immer wieder. Schaffe ich das, dass das wieder ein einfacher, es ist ein einfacher Schnitt, total einfach. Und das wollte ich einfach. Und es hat aber auch, das wurde auch gerne angenommen. Die Leute haben es einfach genäht und
welche sind Farben?
Es ist nur in Grün. Der ganze Leib und Kittel beim Alltagsdirndl ist geblumt, Baumwolle. Und das Sonntagsdirndl, also ist das Handwebedirndl, also das ist Handwebestoff, das ist der Leib einfacher, glatter Leib und der Kittel gestreift. Und es gibt kein zweites Gleiches, weil am Webstuhl kannst du so viele Muster machen und mit Farben so viel spielen, dass es niemals notwendig ist, ein zweites Gleiches zu machen, und wenn ich 500 mache. Also
hast du alle Stoffe gewebt dafür selber?
Viele, viele selber gewebt, viele. Und aber einige wurden auch gewebt von Frauen und von Leuten, die eben meine, die Webdamen, also die oben auch schon das Weben sehr gut beherrscht haben. Und so haben wir gemeinsam oft, also manches habe ich selber gemacht und viele habe ich auch, also nur das Muster entworfen und dann hat es mir eine Dame von oben dann fertig gewebt. Ja, und so ist es. Sonntagsdirndl ist eigentlich steiermarkweit das einzige Gleich. Also es ist erstens einmal ein Unikat und zweitens hat es am Rücken hat das Alltagsdirndl eine Ziernaht. Und das Sonntagsdirndl hat den Mittelstreifen eingewebt. Das ist ein Muster vom Kittel. Das ist im Leib. Und das ist einmalig und sehr viele wollten uns das nachmachen. Und da habe ich immer gesagt, im Heimatwerk, bitte, das ist Radegund und das bleibt Radegund.
Wie läuft das ab dann beim steiermarkischen Heimatwerk?
Ja, beim Heimatwerk.
Wird das dann aufgenommen mit Stoff, Farbe, in so einem Katalog? Oder
wie? Ich bin noch zur Frau Dr. Hollerbeck gegangen. Mhm. Das war damals die Trachtenkundlerin, also die war sehr streng. Ich habe kein Problem mit ihr gehabt, überhaupt nicht. Habe meine Fotobücher mitgenommen von meinen Dirndl-Nähkursen. Sie hat hineingeschaut und hat sich das angeschaut, hat mein Dirndl angeschaut. Und hat gesagt, ja, das geht, das machen wir. Und zuerst, aber wie ich zu ihr gekommen bin, hat sie gesagt, weil ich gesagt habe, ich hätte gern mit ihr was besprochen. Und dann hat sie gesagt, aber kein neues Dirndl. Das war das Erste, was sie gesagt hat. Und ich habe gesagt, aber ja, genau, das wäre es aber eigentlich. Schauen Sie mir an, das hätten wir eigentlich gern gehabt, das Radegunder. Und sie hat das akzeptiert. Sie war dann bei der Ortserneuerung, also wir hatten ein Dorffest, der Ortserneuerung war damals eben im Gange und da haben wir eben das neue Dirndl auch vorgestellt. Das war ganz ein tolles Fest und damals war der Bürgermeister Mailänder und der hat es forciert, der hat mir auch, also hat es auch gebeten am Heimatwerk, dass es auch, also dass wir das kriegen und ja, also es ist eigentlich leichter gegangen. Also manche haben da so Schwierigkeiten. Ich habe ja schon gewusst, was man macht, was man nimmt, was man tut. Weil das Heimatwerk, ich weiß ja, habe ja gewusst, dass man nicht mit allen dummen Dingen kommen kann. Also mit Farben, zum Beispiel gelb oder was weiß ich, was wirklich in der Tracht nicht vorhanden ist. Das kann man nicht also verlangen.
Warum ist Gelb nicht in der Tracht vorhanden?
Gelb, ja, das ist also steirisch ist aber grün und ja, und es ist zum Beispiel keine grüne Schürze, also das Dirndl ist grün und wir haben Schürzenfarben, haben wir blau, violett, dann grau, schwarz. Also das sind unsere Schürzenfarben.
Sind das ungeschriebene Gesetze, die man lernt, einfach mit der Zeit oder steht sowas irgendwo?
Ja, in Trachtenbüchern. Es angefangen hat ja die Frau Dr. Hollerbeck einmal ein kleines rausgegeben. Und die sind dann, also das erste war von Mautner und Geramp, das waren alte Trachtenkundler. Ja. Und dann die Frau Dr. Hollerbeck hat uns rausgekriegt und dann hat das Heimatwerk das in die Hand genommen. Und in den Büchern ist es genau beschrieben. Da steht das schon. Also, ja. Nein, das ist alles festgelegt. Und dass wir keine eckigen Ausschnitte haben, also sondern runde Ausschnitte. Ja, das sind so Gesetze. Und ich wusste ja Bescheid. Ich habe mir ja damit schon leichter getan. Ne? Und eben wie ich jetzt von Dr. Hollerbeck bin, ja, also sie hat nichts dagegen einzugehen. Dann hat sie gesagt, naja, wenn ich das so sehe, wird das kein Schubladendirndl. Da haben wir zuerst gedacht, aha, okay. Das heißt, es wurde kreiert und es wurde dann wieder, ist in der Schublade wieder versunken, weil es einfach nicht getragen wurde. Das war bei unserem nicht der Fall. Und bei der Eröffnung dann, also bei dem Dorffest, aber wie es vorgestellt wurde, war die Frau Dr. Hollerbeck sogar selber dabei. Da war sie auch schon in einem hohen Alter. Ja.
Und wer hat dann die ersten Bestellungen gemacht bei dir fürs Dirndl? War es dann die Musik oder?
Ja, die Musik, die ist, bei der Musik ist es angestanden. Also die haben schon, die wollten schon eine neue Tracht haben. Und die haben das gesehen und die Mädels waren dann einverstanden. Denen hat das gleich gefallen. Und die Männer haben dann auch den Radegunderrock. Den gibt es ja schon über 100 Jahre. Mhm. Ist das im Trachtenbuch schon verankert gewesen. Mhm. Und nur hat sich niemand drum gekümmert. Und dann haben wir den also habe ich dann gesagt, die Männer können eh den Radegunderrock nehmen. Ne? Dann ist beides Radegund. Und ja, das hat dann auch funktioniert, aber um die Männertracht habe ich mich nicht gekümmert, weil das war nicht meins. Mhm. Ich bin keine Herrenschneiderin nein. Und ja, aber die Musik hat das, und das war für mich natürlich viel Arbeit. Mhm. Sonst eigentlich. Und es war noch, da habe ich noch gearbeitet. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das Dirndl möchte ich erst heraus, also entwerfen, wenn ich in Pension bin. Leider ist es damals eben durch die Ortserneuerung ist es einfach passiert, dass es früher geschehen ist. Ja.
Wie viele Dirndl glaubst du, dass du genäht hast in deinem Leben?
Genäht habe ich nicht so viele. Na? Ich habe nur zugeschnitten und ich habe nur Anleitung gemacht und alle haben alles müssen selber nähen. Also ich habe nie zum Beispiel so auf Auftrag ein Dirndl genäht für jemanden. Nie. Okay. Gar nicht. Weil das hätte ich gar nicht anfangen können. Wie hätte ich denn sollen? Ich hätte keine Zeit gehabt.
Mhm. Aber du hast es zugeschnitten.
Ich habe alles zugeschnitten und genauestens angezeichnet alles und habe sie eh verwöhnt immer. Ja, so das einfach leicht gleich im Nähkurs haben sie schon können zum Heften anfangen und ja, es ist schon was weitergegangen.
Also man trifft eigentlich fast keine Frau hier im Ort, die nicht irgendwann einmal bei der Zilia Dirndl genäht hat.
Ja, wenig.
Ich nicht, weil das mit Corona hat es aufgehört, hast du gesagt, gell?
Ja, genau. Ja. Corona hat man den letzten Nähkurs gehabt.
Ja, und dann nicht mehr, hast du
gesagt. Und dann eigentlich, da haben wir gesagt, irgendwann Schluss. Aber ich gesagt, irgendwann muss ich sowieso aufhören, ich kann nicht... Warten, bis es nicht mehr geht oder so. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass ich nichts mehr zum Tun hätte, weil dann kommt halt, ja, mir passt, mein Dirndl passt mir gar nicht mehr. Ich könnte das du mal anschauen. Mhm. Ja, dann schauen wir halt. Dann schauen wir halt und drehen wir das ein bisschen auf und dann nehmen wir es wieder rein und das passt schon. Es geht oft nur um die zwei Seitennähte und, ja. Und es ist halt lustig, wenn man sie auskennt. Und wenn man es kann. Mhm. Und das, ja.
Und war das du machst ja jetzt Seifen mit deinen Alpakas, war das auch so? Hast du das auch selbst beigebracht? Hast du waren zuerst die Alpakas oder zuerst das Seifen machen oder?
Zuerst Seifen machen, ja. Seifen machen, das Seifen habe ich jetzt schon 18 Jahre, dass ich Seife mache. Und das habe ich eben auch draußen in St. Martin bei einem Kurs gelernt. Also Kurse habe ich schon öfters mal besucht, also so, dass ich nichts gelernt hätte. Das kann ich auch nicht so. Nein, immer wieder. Ich war halt interessiert an diesen Dingen. Ja, die Seife, das war natürlich auch so, hat auch so seinen Ursprung. Meine Oma hatte immer die Seife, ja, eben zur damaligen Zeit, haben die Seife selber machen müssen, weil die, ja, hat es halt nicht so gegeben oder was da, ja, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie auch selber die Seife gemacht. Sie hatte Schafe, sie hatte auch das Schaffett und das hat sie auch in die Seifen hineingearbeitet. Aber alles saubere Sachen, nicht so wie bei den gekauften Seifen, wo Dinge von der DKV drinnen sind. Fette von der DKV.
Was ist DKV?
Die DKV. Das ist die Tierkörperverwertung. Okay. Mhm. Also wenn Tiere sterben, kommen sie in die DKV und das wird dann aus so richtig heiß abgebrannt und das Fett, was da herausrinnt, kommt in die Seifenfabrik. Mhm. Das weiß ich ganz, ganz sicher von Menschen, die in der Seifenfabrik gearbeitet haben.
Und wie machst du das dann?
Also ich brauche kein Fett von der DKV, weil ich alles nur mit Öle mache. Also ich mache Fett, habe ich schon das Kokosfett, aber einfach pflanzliche Fette. Also ich habe nur Pflanzenölseifen.
Und was ist in den Seifen jetzt drinnen? Alles?
Was alles drinnen ist?
Ja.
Da sind verschiedene Öle, gute Öle, so wie Mandelöl zum Beispiel und Olivenöl sowieso und Kokosnussöl und dann gibt es Skibutter und die Kakaobutter. Also die kommen, also und das muss aber alles genauestens abgewogen sein und berechnet mit der Seifenlauge. Mhm. Und dann kommt Seifenlauge dazu. Mhm. Und dann kommen, ja, und dann wird das zusammengerührt mit einer gewissen Temperatur. Das hat
alles. Ist das so eine Seifenküche oder so?
Ja,
das
ja, Labor? Im unteren Stock. Ein Stockstief haben die Seifenküche, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, und ich bin jetzt eh wieder, nach Ostern muss ich wieder ein bisschen was tun. Weil die Haarseife ist schon wieder so gefragt, immer wieder, ob ich welche habe. Ich habe im Moment keine. Und ich habe nämlich mit dem Traubenkernöl Probleme gehabt. Ich habe kein Traubenkernöl gekriegt. Das ist momentan, gibt es erst wahrscheinlich wieder noch, also nach der neuen Ernte. Mhm. Und ja, man sagt, schau, das irgendwo wäre ich schon auftreiben. Und ich muss die Haarseife machen. Lavendel habe ich vor kurzem gemacht. Da könnt ihr ein Stückerl geben.
Vielleicht dürfen wir nachher ganz kurz runterschauen zu deiner Weberei.
Ja, die Weberei kannst du sehen, aber die Seifenküche ist momentan alles weggeräumt, weil da tun wir Wolle putzen drinnen in dem Raum. Da ist jetzt momentan nichts mit und Seife.
Wie bekommt man jetzt von den Alpakas in die Seife, also von der Wolle in die Seife?
Ja, das ist einfach ganz, ganz einfach. Mhm. Und zwar die Wolle löst sich in der Seifenlauge auf.
Komplett?
Komplett.
Okay.
Komplett. Und das ist in der Seifenlauge drinnen und somit in der Seife.
Okay.
Ist total interessant, gell?
Okay. Ja.
Ich kann auch Seide hineinarbeiten und ja. Mhm. Es ist, vieles ist möglich, ja. Es löst sich einfach auf.
Mhm.
Und somit habe ich es in der Seife. Und, ja, aber man muss halt natürlich wissen, wie viel kann ich hineingeben. Ich kann nicht Unmengen von Wolle hineingeben, weil dann würde es zu schnell fest werden. Dann kann es überhaupt nicht verarbeiten. Und ja, also da muss man halt.
So viel experimentiert.
Ja. Und im Experimentieren bin ich ganz gut. Das ist ja immer das Interessanteste, irgendwas wieder neu zu machen. Ich habe meine ganzen Seifenrezepte selber kreiert. Die habe ich selber zusammengestellt. Also nichts von Buch heraus, weil da gab es ja einfach so nachlesen und Dings. Nein, ich habe da meine speziellen Rezepte, die einfach wirklich selber so lange gearbeitet habe dran, bis es was geworden ist. Oft ist es auch so, dass es am Anfang nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Gell? Aber man kommt schon hin. Und wenn man halt dann mal ein bisschen Praxis hat, dann ist es natürlich schon einfacher. Dann geht's schon. Ja.
Und die Alpakas, die habt ihr ja auch noch nicht so lang. Und ihr habt dann nur mit ein oder zwei angefangen. Mittlerweile sind die da drüben.
Mit drei haben wir angefangen. Ja. Wovon uns das ein drittes, also eines gleich im ersten Jahr verstorben ist. Aber das war eine Mutter von einem, das, was wir jetzt noch haben. Also, und
warum habt ihr euch Alpakas zugelegt?
Was uns gefallen haben. Wir haben ihn drüben als Rasenmäher. wir haben Mouflon gehabt. Die waren ja wunderschöne Tiere, durften wir nicht, weil sich die Jäger oder irgendjemand hat sich da beschwert und dann haben sie das kommissioniert und wir hatten das auch nicht vorher kommissionieren lassen, weil das haben wir nicht gedacht, dass man das muss. Und da sind sie halt einfach gekommen und dann hat es geheißen, das Gebiet ist zu klein, also es müsste zwei Hektar haben wir gehabt und es müsste, glaube ich, 2,5 sein und egal, wie viele Tiere das dann drinnen sind und ja, also da haben sie uns Probleme gemacht, dann haben wir es müssen hergeben. Dann haben wir die Alpakas zu einem, also da gab es auch schon wieder einen Roman zu erzählen, nein, das waren negative Erlebnisse mit den Männern vom Amt. Ja, aber weil die weiblichen waren ja alle trächtig und die mussten die bis Ende Februar weg also weggeben. Und um Mouflon einzufangen, so vielleicht an die Halfter zu nehmen, das geht einmal nicht, ne? Das sind freie Tiere. Mhm. Und da hätte man sie müssen mit einem Narkosegewehr schießen, dass sie narkotisiert sind und so transportieren. Und das wollten wir nicht, weil die werden, im Mai hätten sie gesetzt, also hätten die ihr Junges gekriegt. Ich meine, das kannst du nicht machen, ne? Und dann haben wir es einfach, hat der Fritz ein Gatter gebaut. Und da haben wir sie rein und dann haben wir sie nach Vladnitz verfrachtet, zu einem, der ganz viele Mouflons hatte. Und dann haben wir Zwergziegen gekriegt als Rasenmäher. Ja, sie waren ja super lieb. Ja, alles ganz nett. Aber die sind immer ausgebüxt und haben beim Nachbarn die Rosen gefressen und alles Mögliche haben sie aufgeführt. Also das war nicht so klasse. Da haben wir gesagt, nein, vor den Mouflons hat man schon Schafe drinnen gehabt. Also es ging immer um das Gebiet, dass das abgegrast wird, dass man das nicht mähen muss, weil es nicht so eben ist. Ja, wie gesagt, also da haben wir eben die Zwergziegen gekriegt. Ja, die waren fürchterlich lieb. Und die Leute haben alle erfreut gehabt damit. Ja, Vera. Aber dann, ich dachte, erstens einmal, weil sie mal ausbüxt sind, nein, wollen wir nicht mehr. Und dann sind uns die Alpakas einfach ins Auge gestochen. Und wir waren einfach beide, mein Mann und ich, wir wollten Alpakas. Ja, und dann haben wir halt die Alpakas, wir haben die seit 2017 erst. Also das ist noch nicht so lang. Und haben von drei, also damals waren es eben, zuerst waren es drei, dann ist eben das eine gestorben und dann haben wir selber weitergezüchtet und jetzt haben wir 13. Ja.
Und jetzt Wanderungen machen?
Können. Ja, genau, wir machen Wanderungen, also ab und zu, wenn es weiterpasst, wenn die Tiere nicht so dreckig sind, wie heute, wie wir drüben waren. Oh mein Gott, die haben sie wieder gewälzt irgendwo im oben ist ja so ein bisschen ein Fleck beim Wald, wo unter die Bäume, wo erdig ist, gell? Da kugeln sie, also nass, also wenn es regnet, im Nassen, und dann kugeln sie herum, die sind nicht mehr weiß, dann sind sie ja, grauslich. Aber es ist schon, also es wird wieder sauber. Das ist das Gute. Also das dauert nicht lang, dann kugeln sie wieder in der Wiese herum und es trocknet das Fell wieder und sie sind sauber. Und wir müssen nur schauen, am 17. Mai haben wir wieder Schuhe, da müssen sie dann ganz sauber sein. Da müssen wir wieder schauen, dass man wieder das hoffentlich nicht regnet und ja, sonst müssen wir es halt einsperren. Okay. Das ist mit der Alpaka. Sie sind so unheimlich liebe Tiere, also Kuscheltiere. Einfach Kuscheltiere. Wirklich.
Tilly, bevor wir ins Finale gehen, ich habe zwei Fragen, die mich noch interessieren. Keine Ahnung, vielleicht hast du auch noch welche. Du hast zuerst gesagt, es hat sich so viel verändert, weil irgendwie von der Nachkriegszeit, wenn man irgendwie anfängt zu denken, dann irgendwie zu einer Zeit, da hat es noch keine Autos gegeben und du hast irgendwie einen Führerschein gehabt bis zu heute, wo du irgendwie mit dem Elektroauto durch die Gegend flitzt. Ja? Wie ist es, weil man sagt ja so oft, keine Ahnung, wie ist es für diese Generation von Menschen, wo zuerst hat es gar kein Telefon gegeben und jetzt gibt es ein Telefon, wo man plötzlich Videotelefonieren kann damit.
Genau,
ja?
Genau.
Wie nimmst du diese, ist die Entwicklung schneller geworden, ist es mehr, ist es, oder ist es immer viel gewesen?
Interessant, einfach, wenn man Interesse hat für die Dinge, dann nimmt man das halt auf, oder?
Okay.
Ja, und interessiert an allem war ich immer. Also mich hat immer alles interessiert. Und ja, weil sonst, wenn das nicht so wäre, hätte ich nicht so viel verschiedene Hobbys gehabt.
Mhm. Das wär meine zweite Frage. Was ist das nächste Hobby, das du noch beginnen möchtest?
nein, keines mehr. Ich genieße einfach jetzt dann. Okay. Ja, ich genieße die Alpakas und. Ich webe ja noch immer. Und, also.
Du hast gerade eine Postkarte kreiert. Hermaphroditen, ja.
Eine Postkarte habe ich bekommen, ja. Also, na, schreiben, ja, das war nicht immer meins. So, heute hat man das Handy, man schickt ein WhatsApp, man schickt ein Foto, es ist alles so praktisch geworden. Also, die heutige Zeit ist es. Und ich bin ja schon gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ich möchte noch ein bisschen was erleben. Bin gespannt. Ja, bis der erste Roboter daher marschiert, ja, der mir meine Hausarbeit macht.
Ja. Die Staubsauger gibt es ja schon, die umfahren.
Genau. Ja.
Die Rosenmäher.
Ja. Genau. Gut, du, wir haben eine Tradition für unser Finale, das macht der Fehler.
Wir machen immer einen Word-Rap. Also ich beginne ein paar Sätze oder eine Frage und du kannst da spontan darauf antworten.
Und mir so spontan was einfällt.
Ja, es sind ja ein paar Fragen hintereinander. Du kannst kurz oder auch lang antworten. Also das liegt dir.
Ja, jetzt habe ich schon lang genug gehört.
Frauen müssen.
Wie?
Frauen müssen.
Frauen müssen. Mhm. Alles wissen.
Warum müssen Frauen alles wissen?
Ja, weil es einfach notwendig ist.
Okay.
Alles kann man nicht wissen, aber vieles halt, ja. Mhm. Man muss sich einfach interessieren, das meine ich. Mhm.
Welche Seife würde dich am besten beschreiben?
Wie meinst du jetzt?
Welche Seife? Du machst ja unterschiedliche Seifen. Also welche ist deine Lieblingsseife? Oder?
Ja, die Lavendel. Mhm. Lavendelseife. Mhm.
Und hast du ein Lebensmotto? Oder einen Satz oder einen Leitsatz? Oder?
Einfach über alles nachdenken und alles irgendwie versuchen zu verstehen.
Mhm. Super. Danke dir.
Danke du hast für geschafft. Das schöne Gespräch, Zilli.
Super.
Ich hoffe, das kommt nirgends hin.
Doch. In unserem Podcast.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfiehlt.